Also ich glaube, gerade eben Magazinjournalismus lebt extrem davon, rechtzeitig Dinge mitzubekommen oder neue Entwicklungen oder auch neue Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht noch gar nicht bekannt sind, um zu sehen, was bedeutet das eigentlich? Also wofür steht es? Warum ist es irgendwie interessant? Und was können wir eigentlich damit machen?
Sagt Christoph Amen, den wir für eine neue Ausgabe der Kunstpause getroffen haben. Und die meisten von euch kennen unseren Gast wahrscheinlich aus seinen eigenen Podcasts, die noch viel erfolgreicher als unserer sind. Nämlich Alles gesagt und Was machst du am Wochenende? Nach deinem journalistischen Frühwerk, Christoph, bei dem jungen Magazin SZ Jetzt, mit dem viele von uns, glaube ich, aufgewachsen sind.
Oh je, das macht mich noch älter.
Bist du heute als Editorial Director des Zeitmagazins, Herausgeber der Weltkunst, Newslettererer und Podcaster tätig. Warum und wie Journalismus selbst eine Kunstform sein kann und welche Rolle die Kunst in deinem eigenen Leben spielt, darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Jetzt sprechen wir aber erstmal, wie immer, in der Kunstpause über ein Werk der Nationalgalerie.
Richtig. Du hast dir nämlich ausgesucht von Patti Smith, Untitled Door von 2010. Ein, ich finde, total interessantes Werk. Das ist eigentlich so eine große MDF-Holzplatte. Wir haben gerätselt, ob das eine alte Tür ist, weil das Werk auch Door heißt. Und auf diesem Werk zu sehen ist, ich habe gedacht im ersten Moment, das ist so ein bisschen wie so ein Eintrag im Poesiealbum. Und die kleine Zeichnung dazu hat irgendwie so ein Poesiealbum-Charakter. Und das hat Patti Smith an ihren langjährigen Freund Christoph Schlingensief gerichtet und dort einen Spruch geschrieben, der die Freundschaft der beiden, eine ganz persönliche Botschaft eigentlich, verbindet. Und zu sehen ist auch als kleine Zeichnung so ein Herz mit so Amorpfeilen und was diesen Poesiealbum-Charakter für mich nochmal unterstreicht. Und das hat sie anlässlich einer Ausstellung Christoph Schlingensief gewidmet, die damals in München stattfand, wo er einige Fotos gezeigt hat. Ich finde die Geschichte, wie dieses Werk in die Sammlung der Nationalgalerie kam, auch besonders schön. Es gab nach Schlingensiefs Tod eine Auktion, um Geld zu sammeln für das von Schlingensief nie fertiggestellte Afrika-Projekt.
Das Operndorf
in Burkina Faso.
Ouagadougou.
Genau.
Das eine Olabarenz jetzt fortführt.
Ja, genau. Ja, genau. Und namhafte Künstler haben dort ihre Werke zur Verfügung gestellt und dort wurde eben auch dieses Werk von Patti Smith durch den Auktionator Peter Raue versteigert und dann eben erworben von den Freunden der Nationalgalerie. Und ich finde das irgendwie eine schöne Verbindung und nicht zuletzt war Patti Smith auch in der neuen Nationalgalerie.
Vor kurzem erst, ja.
Ganz kürzlich.
Und ich habe gehört, es soll jetzt jährlich stattfinden.
Ach, wow.
Ja, ja, sie liebt ja Berlin.
Mhm.
Sie hat mir auch mal erzählt,
dass Klaus Biesenbach.
Und Klaus Biesenbach natürlich
das
auch. Ja, ja, ich habe sie zweimal interviewt und einmal in New York, damals zu ihrem ersten Buch, zu Just Kids. Und das ist aus mehreren Gründen so unvergesslich für mich, weil wir hatten uns am Vormittag irgendwo in Chelsea verabredet. Sie kam mit so einem Kaffeebecher, der so am Rand schon so halb mit Kaffee verschüttet war, guckte auch nicht so richtig hoch, sagte so, hi, I'm Patti. Und als sie dann merkte, dass ich doch irgendwie so ein bisschen unsicher war, wie es ihr gerade gehe, meinte sie, don't worry, I'll be waking up. Und dann war das ein ganz toller Spaziergang durch New York und ein Gespräch über ihr Leben. Die hat ja so viel erlebt, dass man das gar nicht in ein Buch fassen kann. Hat ja dann auch noch mehrere Bücher geschrieben. Und als ich mir die Bilder angeschaut habe und überlegt habe, welches ich mir aussuche, ist mir das zweite Gespräch wieder eingefallen, das ich mit ihr geführt habe während der Pandemie. Das war am Telefon. Sie war in New York und wir alle waren ja irgendwie zu Hause und sie konnte auch nicht reisen, obwohl ja ihr Leben im Grunde genommen aus Touren besteht und unterwegs sein. Und dann erzählte sie, wie sie Christoph Schlingensief kennengelernt hat. Sie war nämlich im Auftrag der Zeit, des Zeitfeuilletons, in Bayreuth, um einen Bericht zu schreiben über ihre Erlebnisse während der Festspiele. Und nach dem Konzert brach an dem Abend ein fürchterlicher Sturm los. Und sie sagte, es hat sich angefühlt, als ob Wagner persönlich so Steine durch die Gegend wirft. Und ja, genau. Und alle flüchteten irgendwie, versuchten irgendwo nicht nass zu werden. Und sie flüchtete in irgendein Hotel, in die Lobby rein und traf zum ersten Mal auf Christoph Schlingensief. Und dann haben die sich auch natürlich, wie man sich das ja vorstellt, so in allen Klischees, auch sofort super verstanden. Und nach einer Stunde waren sie Freunde und nach zwei Stunden war klar, dass sie ihn in seinem Operndorf besuchen würde. Und daran musste ich denken, als ich das Werk gesehen habe.
Wahnsinnig schöne Geschichte. Vor allem jetzt, wo wir die Vorgeschichte kennen, mit dem nicht vollendeten Projekt von ihm und der dadurch versteigerten oder dafür versteigerten
Door. Und sie hat dann auch nochmal gesagt, ich meine, Christoph Schlingensief ist, glaube ich, im Alter von 50 gestorben, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie meinte eben auch in diesem zweiten Interview, das ich mit ihr geführt habe, dass sie ständig daran denkt, nicht nur, dass sie ihn als Mensch vermisst, sondern natürlich auch ständig darüber nachdenken, was würde Christoph jetzt machen? Und dass man, wir ihn als, und ich glaube auch gerade in Deutschland, jemand wie Christoph Schlingensief als Stimme, als unberechenbare Stimme.
Ist das was, was dich am Anfang in Richtung Journalismus, ins Schreiben überhaupt reingezogen hat? Also dieses Geschichten erzählen, wie ein Gewitter über Bayreuth bricht aus von Wagners Segen sozusagen und bringt Patti Smith und Christoph Schlingensief zusammen. Sind das diese Dinge, die dich da auch gehalten haben?
Ich habe ein paar Jahre lang immer eine Geschichte erzählt, die auch genauso war, dass ich ja eigentlich Fußballprofi werden wollte, wie so viele Jungs. Und wie so viele Jungs hatte ich dann eine Sportverletzung und ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Aber meine Eltern kamen eben dann auf die Idee, dass sie mich da irgendwie rausziehen müssen, weil sie irgendwie gemerkt haben, dass das für mich, weil da war ich 15, doch ein relativ so ein starker Einschnitt war in meinem Leben. Und haben mich dann in England auf eine Schule geschickt und damit war ich natürlich raus aus diesem ganzen Umfeld. Und das war aber eben 1990 und ich kam in eine Schule in Plymouth und in der zweiten oder dritten Woche kam ein Geschichtslehrer rein, der zurückgeholt worden war, der war schon in Rente, weil es damals einen Lehrermangel gab in England. Und der kam also zum ersten Mal in die Klasse und sagte, Sir Simon told me that there's a German student in class. Young man, would you please stand up and tell us why we shouldn't be afraid of a reunified Germany? Und ich meine, da war ich gerade 16 geworden, knallrot angelaufen. Dann dachte so, oh Gott, das ist wirklich eine schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann. Bin dann aufgestanden und habe halt irgendwas gestammelt von, dass ich wirklich in einem friedlichen Land aufgewachsen bin und dass die Freunde meiner Eltern Friedenstauben an die Garagen gesprüht haben. Also, dass ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass von Deutschland jemals wieder etwas Schreckliches ausgehen kann. Und setzte mich dann irgendwann wieder und dachte so, oh Gott, also jetzt kann ich das Gleiche ganz vergessen. Und nach der Stunde kam aber ein Mitschüler auf mich zu und meinte, das sei ja irgendwie ganz interessant, was ich da gesagt hätte. Er mache so eine Jugendzeitung und ob ich nicht Lust hätte, das mal aufzuschreiben. Mhm. Und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt bei meinen Gasteltern und habe das gemacht, was man Recherchieren nennt. Also ich wusste nicht, was Recherchieren ist, aber ich habe dann halt so historische Bücher gelesen und nochmal ein Lexikon nachgeschaut. Das Internet gab es ja noch nicht wirklich und habe dann eben diesen Text geschrieben. Und der ist dann auch in dieser Schülerzeitung veröffentlicht worden, den habe ich auch noch irgendwo als Kopie. Und der hieß dann am Ende eben genauso, Why you shouldn't be afraid of a reunified Germany, also warum man keine Angst haben muss vor einem wiedervereinigten Deutschland. Und während ich diesen Text geschrieben habe, habe ich eben gemerkt, wie das Schreiben mir geholfen hat, meine Gedanken zu schärfen. Also ich habe wirklich während des Prozesses des Schreibens gemerkt, das ist interessant, weil ich plötzlich klarer darüber nachgedacht habe als vorher.
Und weil du natürlich auch auf einmal in eine verantwortungsvolle Position gerückt bist. Du wurdest ja quasi von ihm zum Botschafter der BRD-DDR gekürt in dem Moment.
Ja.
Und der schreibt, der wird im besten Fall gelesen und hat damit eine gewisse Verantwortung inne?
Absolut. Also da ist man natürlich plötzlich auch in einer Rolle, das eigene Land zu erklären. Und das ist auch thematisch etwas, was mich seitdem auch nicht mehr losgelassen hat. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben dann über Deutschland, also zwei Bücher im Grunde genommen über die deutsche Geschichte oder deutsche Identität. Und ja, damit beschäftige ich mich bis heute. Wobei das eben, das muss ich noch sagen, weil mir eben vor ein paar Jahren eine Mitschülerin geschrieben hat, die das irgendwo gelesen hatte, weil ich das irgendwo schon mal erzählt habe. Und dann meinte sie, ja, das ist schon richtig da mit deiner Fußballverletzung und dieser Geschichte da aus England. Aber weißt du nicht mehr, dass du auch eine Klassenzeitung gemacht hast? Mhm. Das hatte ich wirklich komplett vergessen. Und dann hat sie mir noch eine Kopie davon geschickt. Und wir haben tatsächlich in der 6. Schulklasse so eine eigene Klassenzeitung gemacht, weil uns die Schülerzeitung so langweilig war.
25 Abonnenten, aber der bessere Lesekreis.
Ja, also wir hatten dann, also das war genau wie du sagst, wir hatten genauso viele Exemplare auf Schwarz-Weiß-Papier kopiert, wie wir Mitschülerinnen und Mitschüler hatten und haben dann tatsächlich aber auch noch an die Parallelklasse was verkauft.
Ich habe tatsächlich auch an meiner Schule, das war die Deutsche Schule Paris, da gab es auch eine Schülerzeitung und die fand die auch scheiße. Und ich habe dann auch eine eigene Zeitung.
Ah, wirklich?
Ja, also es scheint den Publizisten so ein bisschen im Blut zu sein, dass es dann doch auch sehr schnell darum geht, den eigenen Platz.
Ja, das kann man irgendwie besser machen oder so, was man halt, also, weiß ich nicht, wie alt ich da war, 11 oder 12, ja. Aber das, genau, und ich habe mich wahrscheinlich immer schon für Medien interessiert und eben auch für visuelle Medien. Also ich bin eigentlich im Grunde genommen zu Popkultur gekommen über Musik. Ich habe meine Großmutter, als ich 8 Jahre alt war, überlegt, meine schwäbische Großmutter, damals gab es in den Supermärkten an der Kasse noch so Vinylregale mit den aktuellen Charts. Diese kleinen Singles, diese 7-Inch Vinyl-Singles. Da habe ich meine Großmutter überredet, mir Der Kommissar von Falco zu kaufen. Und habe das dann so lange gehört, bis sie dann irgendwann mal reinkam und sagte, was weißt du eigentlich, was du da singst?
Musik und, beim Lanz, sozusagen.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Ja, und ich bin im Grunde genommen über die Musik dann auch in die Popkultur und die visuelle Kultur gekommen. Und das ist im Grunde genommen auch mein emotionaler Zugang gewesen zur Kunst. Also ich war dann als Teenager, kam dann MTV nach Deutschland. Also das war damals noch das englische MTV. Und plötzlich wurde mir so klar, aha, es gibt so eine Verbindung aus Popmusik und Film und Video und Bildern, die dazu geschaffen werden. Und wer macht eigentlich diese Bilder? Und dann habe ich auch angefangen, die Magazine zu kaufen, so wie ID und The Face immer am Bahnhof. Und dann irgendwie plötzlich verstanden, aha, also da gibt es zwischen Mode und Musik und Kunst gibt es einen inneren Zusammenhang und die Leute arbeiten zusammen und darüber bin ich im Grunde genommen auch zur Kunst gekommen.
Würdest du sagen, das, was du gerade beschreibst, das hat ja dann auch sehr viel mit Zeitgeist zu tun? Ich mag dieses Wort unglaublich gern, ich verstehe es trotzdem immer nicht ganz,
ja.
Aber würdest du sagen, dass das vielleicht fast sowas wie ein roter Faden in deinem Schreiben ist, dass du versuchst, den Zeitgeist abzubilden oder zu verstehen oder dem nachzujagen?
Vielleicht ist es auch noch banaler. Ich bin ja im Dorf aufgewachsen in Langgöns, also nördlich von Frankfurt. Bei Gießen bin in Butzbach zur Schule gegangen. Das ist in der Wetterau, ein bisschen weiter südlich. In einer wirklich sehr klassischen 80er Jahre alte Westbundesrepublik Welt. Also mit anderen Worten, es war nichts los. Und wenn nichts los ist, war alles sehr schön und sehr sicher alles, aber es war halt nichts los. Das heißt, wenn man irgendwo Zugang haben wollte zu dorthin, wo was los war, musste man es über Medien machen. Fernsehen in den 80ern begann um 16 Uhr mit einem Testbild so ungefähr. Mhm. Also da war jetzt auch nicht so viel los. Einmal in der Woche kam irgendwo eine Musiksendung. Radio war eben total wichtig. Und deswegen waren immer so neue technische, mediale Entwicklungen, waren natürlich als Teenager für mich immer total interessant, weil da kam das Neue her oder da kam überhaupt was Aufregendes her. Dann zu verstehen, wie sich die Welt verändert und warum jetzt gerade etwas populär wird oder Leute anspricht, hat mich wahrscheinlich auch aus diesem Impuls raus interessiert. Also damit hat es, glaube ich, angefangen.
Ein Format, was versucht, immer wieder, glaube ich, so ein bisschen genauer hinzugucken, was du entwickelt hast, wenn mich nicht alles täuscht, für die Weltkunst ist, was haben sie zuletzt gesehen?
Ja.
Das machst du gemeinsam mit Hans-Ulrich Obrist. Und das finde ich immer wunderbar, weil es ist eine ganz kleine Kolumne, 3 Fragen, 3 Antworten. Und es geht immer um die Frage, was er zuletzt gesehen hat.
Ja.
Wie kommt man auf so ein Format? Bist du ein Formatentwickler? Würdest du dich als solcher beschreiben?
Also ich liebe es, Formate mir auszudenken. Man weiß leider nie, ob sie funktionieren. Das ist das Traurige. Ich kann bis heute nicht sagen, ob eine Idee wirklich hält oder nicht. Ich bin da auch schon, weil du das vorhin erwähnt hast, sehr geprägt vom Jetzt-Magazin von der Süddeutschen Zeitung. Das war so meine erste Redaktion, in der ich gearbeitet habe, mit Anfang, Mitte 20. Und Jetzt war eben sehr stark formatiert. Das hatte man damals, die Kollegen, die das erfunden haben, auch eingeführt, weil man gesagt hat, okay, wir arbeiten mit ganz jungen Autorinnen und Autoren. Wir müssen denen auch einen Rahmen geben, damit das irgendwie auch besondere Zugänge gibt für die Texte. Und darüber bin ich natürlich auch sehr geprägt worden. Also bestimmt in meinem journalistischen Denken. Und die Reihe mit Hans-Ulrich Obrist läuft ja jetzt schon seit 2012, also seit 11 Jahren. Und das ist wirklich wie so eine lustige Fernbeziehung. Also ich wusste am Anfang auch nicht, ich habe ihn gefragt, ob er Lust hätte, weil ich mir dachte, es ist ja immer interessant, mit Menschen zu reden, die so viel unterwegs sind und so viele Dinge sehen, bevor andere sie sehen. Weil wenn Hans-Ulrich Obrist zum ersten Mal im Atelier einer Künstlerin in Bogotá ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sehr früh sieht, was da Interessantes passiert, sehr groß. Und warum soll man darüber nicht reden und es erfahren? Und wir haben dann mal gesagt, wir fangen mal damit an. Jetzt ist es eben sehr lustig, weil wir natürlich einmal im Monat miteinander reden. Das ist entweder ein Telefonat oder ein Videocall. Aber wir uns tatsächlich physisch gar nicht so oft begegnen. Also vielleicht mehr oder weniger zufällig, vielleicht zweimal im Jahr oder so. Und jetzt gerade in Mailand während des Salone haben wir uns getroffen. Ich habe dann auch gemerkt, wie wir beide immer erstmal so damit zurechtkommen müssen, dass wir uns dann physisch begegnen.
Ja. Also, aha. Man kennt sich eigentlich ja, genau. Gar nicht von Angesicht zu.
Und ich mag das aber auch an Formaten oder an Serien, wenn sie dann einfach mal über eine bestimmte Strecke gehen. Mhm. Weil man dann plötzlich auch eine längere Geschichte erzählen kann. Und also man muss dann auch manchmal aufhören mit Formaten, wenn man merkt, jetzt ist es wirklich auserzählt. Aber es ist wirklich interessant. Und Hans-Ulrich sagt immer, wir sollen ein Buch draus machen.
Unbedingt, das ja. Sehe ich auch so. Es gibt ja auch die wunderbaren Bücher von der Financial Times mit den Lunches.
Ja.
Das ist, ich finde auch, macht ein Buch draus, bitte. Ich nehme euch sofort Exemplare für die Weihnachtspost ab. Was ich an Formaten schön finde, ist, dass man automatisch ins Vergleichen kommt. Ja, du hast diesen Rahmen und der gibt eigentlich vor, dass du die Gäste, die Kolumnen, die Bilder, wie auch immer miteinander vergleichst. Ist das auch was, was du versuchst, uns als Lesern, Zuhörern zu injizieren?
Ja, also ich meine, es ist ja auch also an so einem Format wie mit Hans-Ulrich Obrist für die Weltkunst interessant, dass man ja auch den eigenen Blick immer abgleichen kann. Also man kann ja auch mal sagen, gefällt mir eigentlich das, was ihr sieht oder sehe ich das anders oder welchen Blick habe ich eigentlich darauf? Und das funktioniert natürlich nur, wenn die Position, die erzählt wird, also jetzt in dem Fall der Blick von Hans-Ulrich Obrist, auch klar ist. Dann kann ich mir meine eigene Meinung bilden. Das, finde ich, ist für mich selbst auch immer interessant. Also wenn ich mit ihm rede und es, also das, ihr müsst euch das Gespräch wirklich so vorstellen, ich weiß ja nicht, worüber wir reden. Ja? Also klar, es ist nicht vorbereitet. Ich rufe ihn an oder wir sind im Call und ich stelle ihm die erste Frage, was hast du gerade gesehen? Und dann geht's los. Und es ist jetzt nicht so, wenn Hans-Ulrich gerade aus Indien zurückkommt und erzählt, kennst du eigentlich die Galerie in dass ich da jemals von gehört hätte. Das heißt, ich muss auch wirklich mich konzentrieren, schaue dann immer noch mal so parallel ein bisschen nach und stelle halt wirklich ein spontanes Gespräch dar, so wie es passiert. Also ich stelle dann auch einfach eins zu eins die Fragen, wenn ich was nicht verstehe. Und das ist ja so eine Art Live-Moment. Also das ist ja vielleicht auch das Schöne an Podcasts, dass man sich ganz in den Moment reinbegibt und zuhört und nachfragt und auch zugibt, dass man mal überhaupt keine Ahnung hat, worüber der andere gerade spricht. Auch in Stellvertretung der Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer.
Gibt es sowas wie einen Jagdinstinkt, den du hast? Also ich würde sagen, jeder Journalist hat sowas wie einen Antrieb, den möchte ich noch treffen, das möchte ich schreiben, das möchte ich vielleicht herausfinden, auch wenn es eine unangenehme Wahrheit ist.
Also zum Beispiel bei Quentin Tarantino hat mich eben interessiert, ich hatte vor, keine Ahnung, 20 Jahren mal ein Buch gelesen über das New Hollywood der 90er Jahre. Und da spielt natürlich Tarantino eine große Rolle. Und in dem Buch wurde eine Geschichte erzählt, dass er mit einem Freund, mit dem er als junger Mann in der Videothek gearbeitet hatte, zusammen an einem Drehbuch gearbeitet hat für seinen zweiten Film, und also für Pulp Fiction. Und das, so stand es in dem Buch, dass Tarantino eben dem Freund dann erzählt hat, ja, wir müssen die Geschichte so über mich verkaufen in dem Film. Das Publikum will halt nur ein Genie. Und dass es deshalb einen Streit gab über die Credits und wer hat jetzt welche Geschichte geschrieben und so. Und das ist einfach interessant. Ich habe das mit ihm dann also besprochen und dann stellt sich die Geschichte tatsächlich auch nochmal anders dar. Und das, sowas interessiert mich natürlich. Und dazu ist es natürlich toll, dann mit jemandem wie Quentin Tarantino auch darüber sprechen zu können. Mein eigentlicher Antrieb ist, glaube ich, einfach, um zu verstehen, wie Menschen ticken. Also deswegen komme ich wahrscheinlich auch sehr viel über Gespräche und Interviews mit anderen Menschen zu den Geschichten, die ich gerne erzählen würde.
Personality-Journalismus oder ist das ein Wort, was du ablehnst?
Es sind ja Personalities, wobei zum Beispiel in meinem Buch über Deutschland, also Wie geht's dir Deutschland, vor ein paar Jahren, einerseits mit prominenten Menschen gesprochen habe, bei denen ich das Gefühl hatte, die können was über Deutschland erzählen. Also zum Beispiel Herbert Grönemeyer, mit dem ich dann durch Bochum gelaufen bin. Aber eben auch meinen alten Grundschulfreund Ilias, der als türkischer Flüchtling im Grundschulalter nach Deutschland gekommen war und heute Dönerunternehmer ist. Und mich, da interessiert mich jetzt nicht, ist jemand berühmt oder nicht berühmt oder so, da interessiert mich, ist jemand interessant und hat eine Geschichte zu erzählen.
Ich würde auch sagen, dass eigentlich die Gäste eures Wochenends-Podcasts eine gute Diversität aus sehr bekannt und mittelbekannt und nur manchen bekannt
genau,
und haben. Also ich habe darüber viele Leute kennengelernt, die ich sonst wahrscheinlich überhaupt nicht in meiner sogenannten Bubble entdeckt hätte.
Genau, und da geht es eben auch darum, eben auch mal auch Menschen zu entdecken, die man eben noch nicht so kennt. Ja. Und das ist interessant, weil ich meine, man sieht es ja dann in den Downloadzahlen, also welche Podcasts werden besonders oft, also welche Folgen werden besonders oft gehört oder abgefragt. Und klar, also wenn wir jetzt in unserem Wochenend-Podcast Iris Berben zu Gast hatten oder Anke Engelke, dann sind natürlich sehr viele Hörerinnen und Hörer an den Folgen interessiert. Aber es ist eben nicht so, dass Folgen mit scheinbar unbekannteren Menschen dann besonders wenig gehört werden, sondern die bleiben dann auch im Schnitt, also im Zuhörerinnen- und Zuhörerschnitt. Und das ist natürlich toll. Also wenn man das Gefühl hat, okay, wir hatten vor kurzem eine fantastische Politikwissenschaftlerin und Newsletter-Autorin zu Gast, Cham Jaff, die diesen tollen Newsletter schreibt, What Happened Last Week, der in über 100 Ländern gelesen wird. Und die hat eben so aus ihrer Kindheit in Kurdistan erzählt und wie sie dann nach Deutschland gekommen ist, nach Nürnberg.
Was ich interessant finde, wir haben ein bisschen über deinen Journalismus geredet und was dich da antreibt. Und jetzt reden wir aber über Zahlen. Und da kommen wir ja fast zu deiner zweiten Funktion, würde ich sagen, ein Herausgeber zu sein, nämlich Herausgeber der Weltkunst und ein Editorial Director zu sein des Zeitmagazins. Wie würdest du diese beiden Funktionen überhaupt beschreiben? Was machst du als Herausgeber der Weltkunst? Was machst du als Editorial Director? Was sind das für Rollen? Geht das in Richtung Management?
Ich bin verantwortlich für die strategische Ausrichtung dieser Magazine oder Titel oder Marken. Jetzt zum Beispiel beim Zeitmagazin, wir haben ja sehr viele verschiedene Ausspielformen des Journalismus, den wir da machen. Also eben vom wöchentlichen Zeitmagazin über den täglichen Newsletter. Dann machen wir Magazine wie zum Beispiel Zeitmagazin Wochenmarkt, das ein Koch- und Rezeptmagazin ist, oder Zeitmagazin Mann. Das auch zweimal im Jahr erscheint. Wir machen Live-Veranstaltungen, Konferenzen. Also das ist ein riesiges Paket und ich habe das sozusagen alles immer im Blick und gucke immer, wo müssen wir mehr machen, was läuft gerade inhaltlich Neues in der Welt und wie können wir darauf reagieren. Und das ist bei der Weltkunst zum Beispiel auch so. Und natürlich, weil du Zahlen erwähnt hast, natürlich ist dann der Blick auf Zahlen, also auf Auflagen oder Downloads. Das hat mich immer schon interessiert. Also das hat mich schon als Teenager interessiert, weil ich mich, wenn ich ein Magazin gelesen habe, mich immer gefragt habe, und wer liest es? Und wie viele Menschen sind es? Und wer wird da eigentlich erreicht? Und ja, das ist eben auch eine große Leidenschaft. Das bedeutet eben auch bei traditionellen Marken, mit denen wir es ja hier zu tun haben. Also die Weltkunst ist das älteste, ich glaube, es ist überhaupt eines der ältesten existierenden Magazine in Deutschland. 1927 gegründet. Lustigerweise hier um die Ecke in der Kurfürstenstraße. Ursprünglich, ja. Und
die Ecke war sowieso so eine totale Kunstecke. In der Zeit, in der die Weltkunst gegründet wurde, hatte hier auch Munk sein Atelier in der Lützowstraße. Das wusste ich gar nicht. Habe ich auch gerade erst entdeckt. Aber egal, die Ecke ist super.
Wir müssen was mit diesem Kiez hier machen, wirklich. Der Lützowplatz hat so viel zu bieten.
Genau, und da geht es zum Beispiel, also bei der Weltkunst eben auch darum zu überlegen, okay, wir haben eine große Tradition, die muss auch gepflegt und erzählt werden und immer wieder neu erzählt werden. Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, wie geht eine solche traditionelle Medienmarke in die Zukunft? Also wir entwickeln jetzt gerade wieder einen neuen Newsletter. Wir sind dabei, online nochmal neue Formate uns zu überlegen. Haben das auch gerade gemacht, machen das immer weiter. Und das finde ich eben faszinierend. Mit einem gewissen Abstand sich die Wahrnehmung von einem Magazin wie der Weltkunst zu analysieren und dann zu sagen, was wäre jetzt interessant, wenn die Weltkunst sich mit einem Thema beschäftigt. Also wir haben ja eine neue Kolumne eingeführt bei Weltkunst Online mit Stella von Senger, Cecil von Renner und Sebastian Hoffmann, die eine Kolumne schreiben über Interior und Kunst und das Leben mit der Kunst.
Unter dem Label Tadan fungieren die auf Instagram, wer sie abonnieren möchte.
Genau, das ist immer sehr interessant. Und die haben eben jetzt vor ein paar Tagen zum Ende der Serie Succession sich die Kunst und das Interior angeschaut, das in den fünf 4 oder 5 Staffeln von Succession zu sehen war.
Und zwar noch vor der FT Weekend. Und das finde ich eine Meisterleistung. Ja. So viel Journalismus ist man in Deutschland gar nicht gewohnt.
Und das wird natürlich interessant, weil dann plötzlich eine Marke wie die Weltkunst sich mit der Kunst, die in einer Serie wie Succession zu sehen ist, beschäftigt. Da bin ich selber dann auch neugierig. Und das ist zum Beispiel eine der Aufgaben auch als Herausgeber oder Editorial Director, sich immer wieder auch zu überlegen, was machen wir Neues?
Wie kann man eigentlich sagen, Magazine, Printmedien haben auch gewissermaßen den Zweck, eine Art Kunstform darzustellen? Ja. Also ich habe heute auch extra mitgenommen, meine Lieblingsweltkunstausgabe von 2014. Die ist so toll, da ist vorne das Schloss Benrath drauf, es geht um Traumschlösser in Europa, es ist ein Artikel von Cecil Beaton da mit drin. Einfach eine wunderbare Ausgabe, die für mich wie so eine Art, Ausflug, ein Ausflug ins Museum, eine kleine Zerstreuung darstellt. Und habe mich gefragt, das ist doch auch wahrscheinlich in der heutigen Zeit das, was man mit Printmedien erreichen kann, dass man einen Ausflug bietet, einen kleinen Ersatz für einen Museumsbesuch, einen Ersatz für eine Zerstreuung mit schönen Dingen, oder?
Also mit gedruckten Magazinen oder auch mit gedruckten Bildbänden und Büchern ist ja etwas Interessantes passiert, womit diese Medien selber nicht rechnen konnten. Denn früher waren das auch Zerstreuungsmedien, die man so schnell mal durchgeblättert hat und wo man hier ein kleines Bildchen angeschaut hat und da ein kleines Bildchen und vielleicht gar nicht immer so viel gelesen hat, aber so ein bisschen so durchgeblättert hat. Und da, von solchen Magazinen zum Beispiel gab es ja früher sehr viele. Warum gibt's die heute nicht mehr? Naja, die Antwort liegt hier in diesem Telefon, das ich hier habe, weil wir das natürlich heute auf den Handys machen. Also Instagram hat natürlich sehr viel davon übernommen und es gibt auch noch natürlich viele andere soziale Medien. Das heißt, wenn ich heute ein Bildband in die Hand nehme oder ein Magazin wie die Weltkunst oder auch wie das Zeitmagazin, dann nehme ich das ja mit zwei Händen in die Hand. Und das bedeutet, dass ich mein Handy mal weglegen muss. Und das bedeutet auch immer ein Zeichen von, jetzt schalte ich mal ab, genau wie du es beschrieben hast. Jetzt tauche ich mal in Welten ein, von denen ich noch gar nicht weiß, was mich da erwartet. Und ich hatte da ein Schlüsselerlebnis mit einer Zeitmagazinleserin vor einigen Jahren. Da haben wir so immer wieder mal so Abendessen veranstaltet mit Leserinnen und Lesern überall in Deutschland, einfach mal um zu hören, wie ticken die, wie nehmen die das Magazin wahr, was interessiert die eigentlich. Und ich werde nie vergessen, wie eine Leserin, ich glaube, die war Bibliothekarin, wenn ich mich richtig erinnere, Anfang 50 in Berlin, und die erzählte dann irgendwann, ja, sie machen im Zeitmagazin auch immer so verrückte Bildstrecken, also Fotobilder. Also ich muss auch sagen, manchmal also irritieren die mich auch und ich verstehe da nicht gar nicht immer alles. Aber vor kurzem habe ich einen Dokumentarfilm auf Arte gesehen und dann dachte ich, warte mal, diese Fotografen, den habe ich doch im Zeitmagazin schon gesehen. Und dann habe ich mein altes Zeitmagazin vor einem halben Jahr nochmal rausgesucht und dachte, das ist ja interessant, das habe ich da zum ersten Mal gesehen und diese Bilder mochte ich im ersten Moment gar nicht, aber sie haben mich beschäftigt. Dann habe ich so mit großen Ohren zugehört und nochmal nachgefragt und dann sagte sie, ja, wissen Sie, was ich mir wünsche von einem Magazin wie dem Zeitmagazin ist, erzählen Sie mir Geschichten und zeigen Sie mir Bilder, die ich noch nicht kenne. Und das ist für mich ein absoluter Schlüsselsatz. Immer wieder darüber nachzudenken, was können wir eigentlich zeigen, was können wir erzählen, ob jetzt visuell oder mit Texten. Oder auch in der Gestaltung selbst, was man noch nicht gesehen hat.
Das ist natürlich nicht nur ein Schlüsselsatz, sondern das ist ein Schlüsselsatz insbesondere im Jahr 2023, dass ein Algorithmus bestimmtes Jahr ist. Das heißt, wir befinden uns ja eigentlich, das Stichwort der Bubble fiel in diesem Gespräch schon, immer nur noch auf der eigenen Umlaufbahn und sehen immer nur noch, was wir schon gesehen haben. Ob das die gleiche Mode ist, die gleichen Paintings sind, die gleiche Musik ist. Wie geht ihr da in den Redaktionssitzungen, die es ja noch gibt, klassische bewährte Form, mit um? Also wie setzt ihr bestimmte Themen bewusst für Hefte, sei es beim Zeitmagazin oder bei der Weltkunst, um zu sagen, wir müssen da raus aus diesem Möbiusband des Ewiggleichen? Weil es ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also gerade wenn wir über die Kunstwelt sprechen, die befindet sich ja auch sehr, sehr gerne in einer Möbiusschleife um die gleichen Themen. Und ab und zu wird sie durchgeschüttelt und dann passiert mal was und dann passieren mal neue Positionen und dann gibt es eine neue Venedig-Biennale, wo ein bisschen wieder Vitamin C sozusagen reinkommt. Und dann ist es aber schon wieder in der gleichen Umlaufbahn. Wie geht ihr damit um? weil wir sprachen am Anfang dieses Gesprächs über Verantwortung.
Ja, ja, also ich habe da nicht einen Satz, den ich dir jetzt sagen kann, aber ich glaube, es sind mehrere Dinge wichtig. Das eine ist wichtig, viel unterwegs zu sein und die Augen offen zu halten für Dinge, die man selber noch nicht gesehen hat. Unterwegs sein kann ja auch sein, auf dem Handy unterwegs sein, in den sozialen Medien. Das kann aber natürlich auch einfach Reisen sein oder unterwegs sein auf dem Land oder in der Stadt oder sonst irgendwo auf der Welt. Und sich dann auch darauf einzulassen und sich Dinge zu merken. Also ich zum Beispiel jetzt beim Salone in Mailand war, habe ich eine Installation gesehen von Dosi Kanu, einem amerikanischen Künstler mit nigerianischen Wurzeln. Der hat so einen African Club nachgebaut. Also so eine Installation, die eigentlich so eine Art Club ist, mit afrikanischen Elementen. Der hat alles selber gemacht. Also der hat die Scheinwerfer gebaut aus alten Drumkits, über die er eine Folien gelegt hat. Der hat eigene Betten gebaut, eigene Vasen und hat so eine kleine eigene Welt geschaffen. Und dem habe ich dann einfach mal geschrieben, weil ich das wirklich faszinierend fand. Und mit dem bin ich seitdem in Kontakt. Und vielleicht entwickelt sich daraus auch nochmal was Größeres. Und das heißt eben immer so die Augen offen halten und zu gucken, ah, okay, was ist das? Warum verstehe ich das nicht? Wie funktioniert das? Und es hilft aber auch natürlich, ich habe gestern ein Mittagessen mit einem Kollegen aus dem Zeitmagazin, Andreas Wellnitz, sich mal raus aus dem Redaktionsalltag zu setzen, kurz mal die Sonne, die gerade da ist, zu genießen und zu sagen, okay, mit welchen Künstlerinnen und Künstlern würden wir eigentlich gerne in den nächsten 1 bis 2 Jahren zusammenarbeiten. Weil solche Projekte dauern ja. Also vor ein paar Jahren, als Ai Weiwei noch in China gelebt hat, haben wir so ein doppeltes Projekt mit ihm gemacht. Der hat eine ganze Ausgabe vom Zeitmagazin gestaltet und parallel ist in der Weltkunst ein Besuch in seinem Studio erschienen. Wir hätten nie vergessen, wie er uns sein Atelier, sein riesiges Studio gezeigt hat, das dann, als er ausgereist ist, natürlich sofort abgerissen wurde. Und damals hatte er diese kleinen Holzschemel gesammelt. Und wir gehen also in diese riesige Halle rein. Und da stehen Tausende von kleinen Holzschemeln eng nebeneinander und bilden so eine Art eigene Fläche. Und ich frage ihn, ob man da drauf gehen kann. Und er sagt, ja, können wir mal ausprobieren. Und dann sind wir eben darüber gemeinsam über diese Holzschemel gelaufen. Und dann hat er mir eben erzählt, dass er angefangen hat, diese Holzschemel zu sammeln, die teilweise Jahrhunderte alt sind und eine Tradition sind in China, in ganz vielen Familien, dass die chinesischen Familien aber angefangen, diese Holzschemel wegzuschmeißen und sie durch moderne Plastikmöbel zu ersetzen, weil das für sie ein Zeichen der Modernisierung und Weiterentwicklung war. Und er hat es eben in dieser Sammlung praktisch nochmal dokumentiert, was das für ein kulturelles Erbe ist. Und das meine ich eben, dass man in so einem Moment dann auch sagt, okay, lass uns doch mal da drüber gehen, wie ist das eigentlich? Und dann erfährt man vielleicht was Neues.
Das heißt, was du beschreibst, ist schon, dass der Journalismus und das Augenaufhalten eigentlich die Kunst extrem braucht, weil genau diese Impulse kommen.
Also ich glaube, gerade eben Magazinjournalismus lebt extrem davon, rechtzeitig Dinge mitzubekommen oder neue Entwicklungen oder auch neue Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht noch gar nicht bekannt sind, um zu sehen, was bedeutet das eigentlich? Also wofür steht es? Warum ist es irgendwie interessant? Und was können wir eigentlich damit machen? Und dann auch von den visuellen Ideen zu lernen. Und das ist für mich persönlich auch natürlich immer faszinierend, wenn wir dann mit Künstlerinnen und Künstlern an Ausgaben arbeiten. Ob das jetzt Olaf Eliasson war vor ein paar Jahren oder Barbara Kruger, die für uns ein Cover gestaltet hat. Das war auch lustig, weil wir hatten irgendwie die Idee, kann ich Barbara Kruger ein aktuelles Zeitmagazin-Cover machen? Und dann waren wir im Kontakt mit ihrer Galerie und praktisch übers Wochenende kam der Entwurf. Und klar, ich meine, die hat natürlich früher selber im Magazin gearbeitet. Und das fand ich so faszinierend, dass die im Grunde dieses Denken so drin hat. Und es kam dann praktisch in der Mailbox von meinem Kollegen Andreas Wellnitz, war dann übers Wochenende praktisch das Cover da, auch schon mit eingebautem Logo. Also es war im Grunde genommen schon fertig. Und dann bedeutet es aber manchmal natürlich auch mit Künstlerinnen und Künstlern über Jahre an einem Projekt zu arbeiten. Und das finde ich eben auch faszinierend, dann eben nicht zu sagen, ah, wir wollen das aber jetzt machen und das muss in 3 Wochen fertig sein, sondern dann zu sagen, okay, lass dir Zeit. Mit Anne Imhoff zum Beispiel haben wir eine Modeausgabe vom Zeitmagazin in diesem Jahr produziert. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich mit Anne darüber gesprochen habe, ist irgendwie 3 oder 4 Jahre her. Und da entwickelt sich dann auch ein gegenseitiges Vertrauen, weil die andere Seite, die Künstlerinnen und Künstler, natürlich auch merken, es geht jetzt hier nicht schnell um irgendeine Schlagzeile oder so, sondern eben tatsächlich um eine intensive Zusammenarbeit.
Das heißt aber, man muss auch immer ein bisschen der Zeit voraus sein, weil Anne vor 3 oder 4 Jahren war auch noch gar nicht so nah an der Mode dran, wie sie es jetzt ist. Ja?
Genau, man muss auch zulassen, dass man vielleicht die erste Idee gar nicht so perfekt ist, sondern dass man die dann auch wegschmeißt, sondern sagt, okay, lass uns doch nochmal neu drüber nachdenken und dann auch offen ist. Und das ist dann im Journalismus eben immer der entscheidende Punkt, auch Macht abzugeben. Mhm. Weil natürlich, wenn man mit einer Künstlerin zusammenarbeitet, die hat eigene Ideen und dann eben das so zu moderieren, dass diese eigenen Ideen tatsächlich dann auch so im Journalismus stattfinden können, dass sie auch anders sind als das, was man normalerweise macht. Das sagt sich immer sehr leicht, also abstrakt nickt man dann immer und sagt, na, selbstverständlich ist es so. Aber dann kommen eben Ideen, die eben, also Elizabeth Payton zum Beispiel, mit der haben wir auch ein Magazin gemacht und da würde man ja im ersten Moment denken, ah, da kommen jetzt bestimmt schöne Gemälde heraus und vielleicht porträtiert sie Bowie nochmal und man stellt sich sozusagen die schönen gelackten, ich sage jetzt mal in meinen Worten, Porträts von ihr vor, die sehr süß auch oft ja sind und sehr rührend. Ich liebe die. Aber sie kam dann halt mit so einer Punkrock-Idee und mit Fotos, die sie irgendwie gemacht hatte und dann haben wir das Cover tatsächlich so abgedruckt, wie sie das uns mal als Mockup präsentiert hat, nämlich mit so Klebebändern das Logo oben drauf, ausgeschnitten aus einem alten Zeitmagazin, draufgeklebt. Und das ist dann ja auch interessant, also weil es die eigenen Erwartungen überhaupt nicht erfüllt und vielleicht gerade deshalb überraschend ist.
Und dadurch Kunst ist letzten Endes hoffentlich. Also das ist ja nichts, das ist ja das Gefährliche an der Kunst, wenn sie zu sehr den Erwartungen entspricht, dann würde ich ihren Absolut. Kunststatus eigentlich absprechen.
Ja, genau.
Das ist Design.
Ja, wobei es auch interessant ist, als ich jetzt mit Hans-Ulrich Obrist da auf dem Salone in Mailand zufälligerweise zusammen war, das war nicht geplant, wir waren zufälligerweise am selben Tag da und wir uns einige Designausstellungen angeschaut haben, meinten wir dann auch so, es ist schon interessant, wie aufregend Design mittlerweile geworden ist und manchmal muss man ehrlicherweise sagen, Design, sagen wir mal jetzt so, das sind ja keine Messen, aber sozusagen so Wochen wie jetzt der Salon in Mailand, von den Ideen und von der Kreativität interessanter sein kann als manche Kunstmesse.
Immer ja. Wie sich Künstler mit Design umgeben haben.
Ja, genau.
Also wenn wir
ja.
an Bertolt Brecht und die schnellen Autos denken oder Total. An Beckmann und seine Liebe für gute Kleidung. Das stimmt schon.
Ja, und da bin ich natürlich einfach ein Kind der Popkultur. Also ja. Das so aufgewachsen ist, dass diese Grenzen halt überhaupt nicht existieren.
Ich wollte jetzt auch nicht so arrogant gegen Design wettern.
Ich finde das eben so interessant, weil ich habe dann erst im Laufe der Jahre des Älter- und Erwachsenenwerdens dann irgendwie überhaupt gelernt, da gibt's Abgrenzungen. Was ist das eigentlich? Was ist das? Die erste Musik, die ich als Kind oder als Teenager dann gehört habe, war eben Hip-Hop. Und da war ich eben, Hip-Hop habe ich so entdeckt auf dem Schulhof in Butzbach, als mir ein Mitschüler auf dem Walkman. Ich wollte mir eigentlich das neue Pet Shop Boys Album von ihm auf Kassette aufnehmen lassen. Und dann war aber auf der B-Seite der Kassette noch Platz, wie das damals war. Und dann hat er einfach so 2 Tracks noch zusätzlich draufgespielt. Und ich habe das auf dem Schulhof auf dem Walkman gehört und dachte, das ist das Beste, was ich jemals gehört habe. Und dann bin ich eben so richtig Hip-Hop-Fan geworden. Und Hip-Hop besteht natürlich aus Sampling, also aus Zitieren und Grenzen überschreiten und nicht fragen, Dinge zusammenführen, musikalisch, visuell, die eigentlich gar nicht zusammengepasst haben. Und das ist wahrscheinlich auch eine frühe kulturelle Prägung.
Also wünschen wir uns viele B-Seiten, auf denen noch 2 Tracks frei sind.
Ja, genau, aber weil du vorhin da vom Stichwort Algorithmus und Bubble gesprochen hast.
Ja, das ist genau das.
Das ist genau das.
Das ist der Fehler im System.
So, ich habe mir eigentlich das Disco-Album war das von den Pet Shop Boys gewünscht und der hat mir hinten drauf einen roughen Hip-Hop-Track gepackt, der mich dann am Ende mindestens so viel interessiert hat. Ja.
Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Louisiana in Kopenhagen.
Hast du einen Lieblingsort in Berlin?
Das Café Odor in der Kurfürstenstraße, wenn die Sonne scheint und man draußen sitzen kann und das Risotto und eine englische Cola genießen kann.
Lernst du gerade etwas Neues?
Ich habe angefangen, die Bilder in meiner Wohnung neu zu hängen.
Welche Kunst sammelst du?
Ich sammle Kunst sehr emotional. Also meistens von Künstlerinnen und Künstlern, die ich kenne und mag und deren Blick auf die Welt mich interessiert.
Und gibt es da ein Genre? Ich habe irgendwo mal gelesen, Fotografie spielt eine wichtige
Rolle. Ja, also ich sammle, also genau, also ich bin ja kein professioneller Sammler, sondern kaufe ab und zu mal was, wenn mich was interessiert. Und zwar von Fotografie bis Malerei, Objekte, eigentlich alles, was mich emotional anspricht.
Woran bist du kürzlich gescheitert?
Zu versuchen, ein Interview zu bekommen, das ich wahnsinnig gerne bekommen hätte, das dann leider nicht geklappt hat. Und ich habe mir vorgenommen, nicht aufzugeben, sondern in einem halben Jahr mich bei der Person wieder zu melden.
Das heißt, wir bleiben geduldig und fragen jetzt nicht nach, um wen es sich gehandelt hätte.
Worauf bist du gerade neugierig?
Wie künstliche Intelligenz unseren Alltag und vor allem unseren Arbeitsalltag verändert.
Wir danken dir für das Gespräch.
Vielen lieben Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.